Der Satz steht wortwörtlich bezogen auf den Islam im AfD-Regierungsprogramm, der auch Christenmenschen Sorge machen muss. Die AfD wird die Religionsfreiheit wieder auf angemessene Maßstäbe zurückführen. Man lässt sich diesen Satz, allein diesen Satz, bezogen auf ein Menschenrecht, das Menschenrecht der Religionsfreiheit, auf der Zunge zergehen. Also die AfD hat hier in Sachsen-Anhalt über Jahre gezeigt, wes Geistes Kind sie ist.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Richtungswahl in Magdeburg. Wie die katholische Kirche auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt blickt. Im Gespräch mit Matthias Bethke vom katholischen Büro Magdeburg. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn am Sonntag, dem 6. September, die Balken der 18-Uhr-Prognose in den Wahlstudios von ARD und ZDF erscheinen werden, dann wird ganz Deutschland mit großem Interesse nach Magdeburg blicken. In rund 4 Monaten wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Und das ist ein Urnengang, der aus vielen Gründen sehr, sehr spannend werden wird. Auch in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern erhalten die Abgeordneten im September ein neues Mandat, aber erst 2 Wochen später. Sachsen-Anhalt ist damit also der Stimmungstest auch für die Bundespolitik. Für die geplanten Reformen, unter anderem in Kranken- und Rentenversicherungen, für die Arbeit der Regierung, auch im Blick auf den Bundeshaushalt für 2027. Und das alles in einer Zeit der Milliardenlöcher und einer Zeit, in der zum Beispiel der Krieg der USA und Israels gegen den Iran die Preise für Alltägliches ohnehin hochtreibt. In Magdeburg werden zudem die Karten beim politischen Spitzenpersonal neu gemischt. Der langjährige Ministerpräsident Rainer Haseloff ist bereits im Januar zurückgetreten und hat sein Amt an Sven Schulze von der CDU übergeben. Anders als bei den meisten Wahlen zuletzt in Ostdeutschland geht die größte Regierungspartei deshalb ohne großen Amtsbonus ins Rennen. Naja, und vor allem schauen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt viele auf die AfD. Die wird in Sachsen-Anhalt vom Landesamt für Verfassungsschutz seit 2023 als gesichert rechtsextrem eingestuft. Laut mancher aktueller Umfrage könnte es passieren, dass die AfD nicht nur die Wahl als Stimmensiegerin gewinnen könnte, sondern sich zudem Hoffnungen auf eine absolute Mehrheit machen kann, da sich neben der CDU und der Linken alle anderen Parteien knapp unter oder über der 5%-Hürde bewegen. Und das wäre ein Präzedenzfall mit Wirkung auf ganz Deutschland. Naja, und auch die Kirchen blicken besorgt nach Magdeburg. Denn das dortige Wahlprogramm der AfD, das liest sich wie ein Frontalangriff auf das bisherige Staatskirchenverhältnis und die politische Kultur in diesem Bundesland. Der katholische Bischof von Magdeburg, Gerhard Feige, warnt deshalb eindringlich vor einer Wahl der AfD. Deuten sich in Sachsen-Anhalt tektonische Verschiebungen an, die auch andernorts in Deutschland drohen könnten? Das sind also jede Menge Themen, über die wir heute reden werden und über den kirchlichen Blick auf die Landtagswahl im September. Zu Gast ist Dr. Matthias Bethke. Seit 2025 ist er der Leiter des katholischen Büros in Magdeburg. Das ist die Verbindungsstelle der katholischen Bistümer zur Landespolitik. Von Haus aus ist er Sozialwissenschaftler und Politikwissenschaftler und er promovierte an der katholischen Uni Eichstätt mit einer Arbeit zur Religionspolitik in Sachsen-Anhalt seit 1990. Und dieses Gespräch, das zeichnen wir gerade am 15. April auf. Das sage ich euch deshalb, weil sich in der Politik ja schnell mal was entwickelt und verändert. Herr Dr. Bethke, hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Schönen Tag, Herr Heinze. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Bethke, bevor wir gleich im Detail auf den Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt blicken, bitte holen Sie mal alle mit in das Boot, in dem Sie seit einem knappen Jahr sitzen. Was sind denn eigentlich die Hauptaufgaben eines katholischen Büros und wie sieht da so Ihr Arbeitsalltag aus?
Der Arbeitsalltag ist vielgestaltig und selten durchschnittlich und auch selten auf 8 Stunden begrenzt. Die katholischen Büros sind Übereinkommen in den Verträgen, die Bundesländer mit der katholischen Kirche, aber auch mit der evangelischen Kirche, katholischerseits mit dem Heiligen Stuhl getroffen haben. Daran ist eben vorgesehen, dass die Kirchen Ansprechpartner für die Landespolitik benennen. Seit 1. Juli vergangenen Jahres bin ich das für die katholische Kirche und somit so eine Art Lobbyist für die Kirche, für kirchliche Anliegen gegenüber Landtag und Landesregierung, aber eben auch Botschafter kirchlicherseits in die Landespolitik hinein.
Ich habe es ja gerade erwähnt, Anfang September, das ist eine Richtungswahl, die da in Sachsen-Anhalt passiert, mit einer Strahlkraft weit auch über das Bundesland Sachsen-Anhalt hinaus. Und mich würde zu Beginn interessieren, wie ist es denn vor Ort? Also alle sagen so, oh, das wird eine ganz wichtige Wahl und das wird sehr, sehr spannend. Welche Themen, Erwartungen und Sorgen stehen bei den Menschen in Sachsen-Anhalt jetzt kurz bevor der heiße Wahlkampf losgeht im Vordergrund? Und wie nehmen Sie da auch die Kirchgemeinden wahr, die ja in gewisser Weise auch ein Querschnitt der Bevölkerung sind?
Die Landtagswahl am 6. September wirft schon ihre Schatten voraus, jetzt in den April hinein. Die Themen, die dominieren, sind, glaube ich, die Themen, die Sie auch schon angerissen haben, die bundesweit eine Rolle spielen, Preisentwicklung, aber auch Zukunftsangst, spezifisch ostdeutsche Erfahrungen spielen sicherlich auch mit rein. Und auch wenn die Kirchengemeinden hier klein sind im Land, ob jetzt evangelischerseits, katholischerseits, teilweise deutlich kleiner natürlich als in volkskirchlicheren Gebieten, für die Kirchengemeinden kommt zusätzlich zu den durchschnittlichen, eher weltlichen Sorgen noch hinzu, dass wir es hier mit einer AfD zu tun haben, die dezidiert kirchenfeindlich auftritt und das seit Jahren. Insofern gibt es kirchlicherseits auch nochmal eine gesonderte, eine große Sorge vor einem möglichen Wahlausgang am 6. September.
Diese Sorge, von der Sie gesprochen haben und die ich ja auch schon angesprochen habe, wie äußert sich die denn? Woran kann man die festmachen?
Man geht ja immer von sich selbst aus. Also ich bin eingeladen, über die Landtagswahl, über die Herausforderung einer AfD angeführten Landesregierung wirklich von Kindergarten bis Pfarrgemeinderäten zu referieren. Und wenn ich dies tue, blicke ich in schon viele besorgte Gesichter.
Zurzeit regiert in Sachsen-Anhalt eine sogenannte Deutschland-Koalition, also Schwarz-Rot-Gold, also CDU, SPD und FDP. Davor war 5 Jahre lang in Kenia Bündnis an der Macht, also CDU, SPD und Grüne. Und diese 3-Parteien-Konstellationen, die sind ja ohnehin schon recht schwierig, wenn es um Kompromisse geht, wenn es um Beschlüsse finden geht. Wie ist so die politische Kultur im Land?
Also ich habe manchmal den Eindruck, politische Kultur gibt es nicht im Singular, sondern gibt es seit und mit der AfD nur im Plural. Wir haben eine demokratische Mitte, die sehr um Kompromissfindung bemüht ist und akzeptiert, dass Politik, das demokratische Ringen, das vielbeschworene, harte, langsame Bohren dicker Bretter ist. Auf der anderen Seite haben wir eine wachsende, eine aggressive Kompromissdiskreditierung, ein Unverständnis für die Langsamkeit politischer Prozesse und für ein daraus erwachsendes, wie ich glaube, irrtümliches Hoffen auf vermeintliche politische Alternativen.
Ja, und das nutzt wahrscheinlich die AfD auch in ihrer Kommunikation
sehr genau aus, ne? Die AfD diskreditiert den Kompromiss ja und erklärt ja ganz offen, sie strebt eine absolute Mehrheit an nach dem 6. September, um eben bloß keine Kompromisse machen zu müssen.
Die Zahlen der AfD, die sind schon ziemlich interessant. 2016, da war die Partei gerade 3 Jahre gegründet. Da hat sie bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 24,3% erreicht und war damit aus dem Stand die zweitstärkste Kraft und die Oppositionsführerin. 2021 leichte Verluste, 20,8%. Letztes Jahr bei der Bundestagswahl war sie mit 37,1% der Zweitstimmen die stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt. Und ich habe es ja gesagt, die gegenwärtigen Prognosen gehen da in eine ähnliche oder zum Teil noch eindeutigere Richtung. Wie ist es aus Ihrer Sicht dieser Partei gelungen, sich in Sachsen-Anhalt so zu etablieren?
Wenn ich die Antwort auf diese Frage wüsste, und ich glaube, diese Antwort ist schon falsch und es sind sicherlich mehrere Antworten, die da richtig und nötig wären. Was ich gesagt habe, mit der Kompromissdiskreditierung gehört da rein. Mit einem vielleicht spezifisch ostdeutschen Demokratieverständnis, was sehr ergebnisorientiert ist, was Demokratie als Beteiligungsformat als defizitär empfindet, das was zur Folge hat, dass Demokratie so ein bisschen, hat zumindest den Anschein mancher verstanden wird, mein Wille geschehe. Und wenn mein Wille nicht geschieht, wenn ich ihn zwar äußern durfte und auch mehrmals begründen und verteidigen und darlegen durfte, aber wenn am Ende anders entschieden wird, gegen mich entschieden wird, dann sei das undemokratisch. Also das ist eine diffuse Gemengelage, sicherlich gewisser ostdeutscher Eigenheiten, aber und auch Herausforderungen im Osten und auch objektiver Befunde, die nach wie vor den einen Ost-West-Unterschied ausmachen bei den Löhnen, bei den Gehältern, bei der Vermögensstruktur. Also das ist eine diffuse Gemengelage, deren Gründe mich auch beruflich, akademisch, privat, ganz persönlich brennend interessieren würden. Nur den Stein der Weisen, glaube ich, hat da noch keiner gefunden.
Sehen Sie genuin sachsen-anhaltische Dinge da oder Themen in einer gewissen Rolle? Oder ist das tatsächlich, wie Sie sagen, vornehmlich so eine Wahrnehmung, das ist für ganz Ostdeutschland unter Umständen gültig, was Sie sagen?
Nun, in Mecklenburg-Vorpommern führt die AfD ebenso in den Umfragen. Mhm. Ja, also insofern würde ich da wirklich Landesspezifika nicht ausmachen wollen oder können.
Parallel zum Aufkommen der AfD im Zuge der Währungs- und Migrationskrise Mitte der 10er Jahre haben ja viele gesagt, auch innerhalb der Kirchen, es sei wichtig, die Sorgen und Ängste der Wähler ernst zu nehmen. Inzwischen hat sich, ich habe es angedeutet, die Partei radikalisiert und auch in Sachsen-Anhalt wird sie als gesichert rechtsextrem eingestuft vom Verfassungsschutz. Und gleichzeitig gibt es so eine Art Stammwählerschaft auch der AfD, die seit mehreren Wahlen dieser Partei wählt. Wie sollte man denn der AfD im Jahr 2026 begegnen? Also in ihrer Position zum Beispiel, aber auch generell als Kirche?
Bei der Frage des Miteinanders mit der, in Anführungsstrichen, AfD, frage ich immer zurück, wen meinen wir jetzt gerade? Ich habe ganz oft den Eindruck und auch die Schwierigkeit, dass über die AfD sehr abstrakt, sehr diffus, sehr distanziert und distanzierend geredet wird, was ich auch vollkommen verstehen kann, was aber, glaube ich, einem verstehen müssen, um dagegen vorgehen zu können, abträglich sein dürfte. Die Frage des Umgangs mit der AfD muss abgeschichtet werden. Zum allerersten, offizielle Repräsentanten dieser, Sie sagten es bereits, seit 2023 in Sachsen-Anhalt gesichert rechtsextremen Partei. Da mache ich es mir ganz einfach und bin da zugleich sehr ökumenisch unterwegs und zitiere immer wieder den evangelischen Landesbischof Friedrich Kramer, der einmal in einem Interview gesagt hat, wir lieben unsere Feinde, aber wir müssen keinen Umgang mit ihnen pflegen. Insofern stehe ich für offizielle politische Gespräche mit offiziellen Repräsentanten, Vertretern, Mandatsträgern dieser politischen Gruppierung grundsätzlich nicht zur Verfügung. Punkt.
Sucht denn die AfD das Gespräch mit Ihnen?
Bis jetzt mit mir persönlich hat die AfD noch nicht das Gespräch gesucht. Seither kommunizierte die AfD einzig durch kirchenfeindliche Pressemitteilungen über die Kirche mit den Kirchen.
Okay, das heißt also, Sie sagen, Ihre Strategie ist, wir als kirchliches Büro, als katholisches Büro sprechen nicht mit der AfD.
Keine politischen, offiziellen Gespräche, formalen Gespräche mit offiziellen Vertretern dieser gesichert rechtsextremistischen und kirchenfeindlichen Partei auf der einen Seite, in der Tat. Auf der anderen Seite haben wir die Wähler der AfD. Und auch die Wählerinnen und Wähler der AfD sind, glaube ich, nicht der monolithische Block, wo wir als Kirche oder die Politikwissenschaft oder die Journalisten oder andere Parteien einfach nur einen Hebel ausmachen könnten und dann würden diese Wähler wieder andere Parteien wählen. Auch die Motivationslagen für die AfD-Wahl sind sicherlich viel zu komplex. Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass 2016 und 2021 jeweils rund 17% der Katholiken AfD gewählt haben. Oder andersrum, dass die AfD bei den Katholiken Ergebnisse von jeweils rund 17% erzielt hat. Und wir sind eine kleine Schar an Katholiken in Sachsen-Anhalt, so ein bisschen manchmal auch den Eindruck, da müsste ja jeder jeden kennen. Mein Problem ist nur, ich kenne nicht einen einzigen AfD-Wähler. Die Menschen geben sich nicht zu erkennen als AfD-Wähler. Die Katholiken nicht und auch andere nicht. Ja, und insofern könnte ich da nicht apodiktisch sagen, ich rede nicht mit AfD-Wählern, weil ich es schlichtweg von vielen innerkirchlich wie auch außerkirchlich überhaupt nicht weiß, überhaupt nicht mitbekomme. Ich habe kein Problem mit Menschen, wo ich vermute, könnte er sie es AfD-nah sein oder so, führe ich weiter das Gespräch. Wichtig und mache dann aber auch klar, wie groß die Bauchschmerzen sind, die AfD mir bereitet, der ich in der katholischen Kirche nicht nur für die katholische Kirche arbeite, sondern auch mich ehrenamtlich engagiere, mich ihr verbunden fühle und wie verletzend, wie aggressiv, wie vulgär, wie unwürdig ich den Ton, den Duktus der AfD hier in Sachsen-Anhalt gegenüber den Kirchen finde, das artikuliere ich klipp und klar und innerkatholisch schließe ich dann immer mit dem Satz, wer seine Kirche liebt, und das tun ja doch einige, der kann doch unmöglich ihre Verächtlichmacher wählen.
Es gibt ja so ein bisschen das Phänomen, was mir auch so aus diversen Kirchgemeinden im Bistum Dresden-Meißen so berichtet wurde, dass sich so eingeschlichen hat, ach komm, wir politisieren mal nicht mehr. Wir reden mal nicht mehr über Politik in den Gemeinden, weil das gibt nur Ärger. Denn man weiß ja ganz genau, dass, wie Sie halt sagen, dass ein gewisser Teil der Menschen dort eben auch die AfD wählen. Das ist ja auch nicht die Lösung, ne? Dass man einfach keine Diskurse im Gemeindekontext mehr macht, wenn es um Politik gehen könnte. Sind wir mal lieber des lieben Friedens willen miteinander gut und lassen das Thema mal aus. Wie kriegt man das hin, dass man einerseits klar, wie sie es machen, Ross und Reiter benennt und sagt, was ist und wie sie dazu stehen, und auf der anderen Seite nicht nur Verhärtungen hat und aber auch nicht so einen süßlichen Brei um alles klebt, damit es bloß keine Konflikte gibt?
Auch das ist wieder eine Frage, auf die es, glaube ich, nicht die eine überall passende Antwort gibt. Ich muss feststellen, dass das politische Sensorium auch unterschiedlich ist. Das ab und an kriegen wir ja doch Zuschriften ins Ordinariat, wo AfD offensichtlich oder mindestens anscheinend AfD-Sympathisanten sich getriggert gefühlt haben von irgendwelchen Verlautbarungen oder Äußerungen, die ich beispielsweise anderen nie in die Richtung hätten deuten können. Ja, also ich bilde mir ein, wir als katholische Ortskirche sind da schon nicht politisierend irgendwie unterwegs, nennen Ross und Reiter, wenn es getan werden muss. Und da haben wir mit unserem Bischof Feige auch einen sehr klugen und sensiblen und Hirten an der Spitze unseres Bistums. Aber den goldenen Weg gibt's da leider auch nicht.
Sie haben es ja auch selber gesagt, ne? Sie sind ja im besten Sinne ein Lobbyarbeiter für die Interessen und Themen, die aus der Kirche, aus der katholischen Kirche kommen. Und nun haben die deutschen Bischöfe 2024 unmissverständlich dargemacht, dass die katholische Kirche der AfD ablehnend gegenübersteht und christlicher Glaube einerseits und rechtspopulistische Gedanken und völkischer Nationalismus andererseits nicht vereinbar sind. In der Folge zielt nun die AfD auch auf das bestehende Staatskirchenverhältnis in Deutschland. Was würde denn drohen, wenn die AfD in der Magdeburger Staatskanzlei tatsächlich ihre religionspolitischen Wunschvorstellungen umsetzen könnte?
Bei den religionspolitischen Vorstellungen der AfD müssen wir zuallererst konstatieren, dass zwischen dem Entwurf des AfD-Regierungsprogramms, der Anfang des Jahres publik wurde, und dem am Ende verabschiedeten Regierungsprogramm, im vergangenen Wochenende verabschiedeten Regierungsprogramm, es beim bekannten Punkt der Staatsleistung an die Kirchen, dass es dort schon eine gewisse Relativierung der Forderung der AfD gab, die nun nicht mehr einfach die ersatzlose sofortige Streichung der Staatsleistung fordert, sondern diese allen christlichen Kirchen proportional zu ihrer Mitgliederzahl zukommen lassen will, und aber die Verwendung zugleich für Kosten für geistliches Personal und den Erhalt der Gebäude beschränkt wissen möchte und die Kirchen auffordert, über die Mittelverwendung Rechenschaft abzulegen und ihren Gesamthaushalt offen zu legen. Ich gestehe, bei der Lektüre dieser nunmehr, ja, durchaus und in der Tat abgeschwächten politischen Forderung kam mir das Märchen von den sieben Geißlein in den Sinn. Als die Mutter, die ihre Geißlein warnt, den Wolf erkennt man an Stimme und schwarzer Pfote. Und hier haben wir es offensichtlich damit zu tun, dass Kreide gefressen wurde. Denn die antikirchliche Stoßrichtung des Programms bleibt erhalten. Es ist ausnahmslos von den Kirchensteuerkirchen die Rede. Ja, warum denn? Natürlich nur, um uns eine vermeintliche Staatsnähe zu attestieren und uns in eine vermeintliche Staatsabhängigkeit zu bringen, damit die AfD uns weiterhin als Teil des von ihr so verhassten Establishments markieren kann. Sie will das Kirchenasyl unterbinden. Sie will die Kirchengemeinden dafür finanziell zur Rechenschaft ziehen. Der Satz steht wortwörtlich bezogen auf den Islam im AfD-Regierungsprogramm, der auch Christenmenschen Sorge machen muss. Die AfD wird die Religionsfreiheit wieder auf angemessene Maßstäbe zurückführen. Man lässt sich diesen Satz bezogen auf ein Menschenrecht, das Menschenrecht der Religionsfreiheit, auf der Zunge zergehen. Die AfD wird die Religionsfreiheit wieder auf angemessene Maßstäbe zurückführen. Also die AfD hat hier in Sachsen-Anhalt über Jahre gezeigt, wes Geistes Kind sie ist. Ich glaube an Gott den Vater, ich glaube an den auferstandenen Jesus Christus und an den wirkmächtigen Heiligen Geist. Aber ich glaube nicht daran, dass die AfD in Sachsen-Anhalt, solange Hans-Thomas Tillschneider eine führende Rolle in ihr einnimmt, von ihrer Kirchenfeindschaft abweicht.
Das heißt, das sind auch ganz konkret Menschen in der AfD in Sachsen-Anhalt, die sich auch sehr an diesem Thema Religion und Staatskirchenverhältnis in Anführungszeichen abarbeiten, also denen das sehr auf ihrer Agenda liegt, ne?
Es ist konkret der Fraktions- und Parteivize Hans-Thomas Tillschneider, ein habilitierter Islamwissenschaftler, den die FAZ einmal, ich zitiere, als Islamhasser, wie er im Buche steht, bezeichnet hatte. Allein in dieser Legislaturperiode seit 2021 gab es, wenn ich mich nicht verrechnet habe und alles erfasst habe, 11 eigenständige Pressemitteilungen der AfD-Landtagsfraktion, bei denen Kirchen nicht in irgendeinem Nebensatz auf Seite 3 mal genannt wurden, sondern wo in den Überschriften die Kirchen angegangen wurden. Wahrer Glaube braucht diese Kirche nicht. Die evangelische Kirche ist zu einer zweiten grünen Partei verkommen. Die AfD ist christlicher als die Kirche selbst. Und so weiter. Und die Kirche zeigt gotteslästerliche Gier. Das ist die Tradition, die dezidiert kirchenfeindliche Tradition der AfD in Sachsen-Anhalt, vor deren Lichte der Regierungsprogrammentwurf der AfD gelesen werden muss und vor deren Hintergrund einem als Christenmensch Angst und Bange werden muss, vor dem 6. September, wenn die AfD hier wirklich eine Mehrheit kriegen sollte. Die Kirche soll geschwächt werden, weil die Staatsleistungsforderung zeigt, die AfD ist bereit, vom 4. in den 2. Gang durchaus runterzuschalten, aber die Richtung bleibt. Die Richtung bleibt. Kirche soll geschwächt werden. Und Kirche ist wird kritisch wahrgenommen, wird kritisiert und wird als zu stutzendes Gegenüber wahrgenommen.
Ich finde das schon auffällig, dass das alles in einem Bundesland passiert, dass das Bundesland mit dem geringsten Bevölkerungsanteil an Christinnen und Christen ist. Und Sie haben ja nun, ich habe es gesagt, in Ihrer Dissertation sich intensiv mit Religionspolitik in Sachsen-Anhalt seit der Friedlichen Revolution beschäftigt. Inwiefern knüpft womöglich die AfD an irgendwelche Befindlichkeiten, Themen oder Diskursvorläufe an oder wo trifft das womöglich auf fruchtbaren Boden, dass die mit diesem Thema so vermeintlich besonders in Sachsen-Anhalt unterwegs sind?
Also die AfD scheint mir zumindest eine äußerst leninistische Partei zu sein, da sie das Kaderprinzip wirklich verinnerlicht hat und einer der führenden Kader ist eben besagter Hans-Thomas Tillschneider. Das, was man ruhig immer wieder herausstellen kann, weswegen man auch immer wieder daran erinnern muss, es steht nicht nur Ulrich Siegmund zur Wahl am 6. September, sondern wer Siegmund wählt, wählt auch Tillschneider. Also zu Ihrer Frage zurückzukommen, Antwort 1 liegt an bestimmten Personen innerhalb der AfD, denen das Thema offensichtlich sehr wichtig ist. Und andererseits, die Religionspolitik in Sachsen-Anhalt seit 1990 war in der Regel unaufgeregt, war wenig politisiert, war sehr konsensual, war sehr darauf aus, nach der DDR kirchliches Wirken paritätisch zu ermöglichen. Ja, aber man merkt schon natürlich, dass die Säkularisierung, die forcierte Säkularisierung in der DDR natürlich nachhaltig Früchte trägt. Religion in der Diaspora, was heißt das? Das heißt, dass Religion erklärungsbedürftig, begründungspflichtig ist. Und da setzt die AfD an.
Das ist ja auch so ein Phänomen, das wir sehr häufig mitbekommen haben, wenn sich die Kirchen in den vergangenen Jahren gegenüber politischen Themen oder Parteien geäußert haben, dann gab es schnell so diese Reaktion, das ist nicht euer Thema, kümmert ihr euch mal um die Seelsorge, um das Karitative und lasst mal Politik außen vor. Wie begegnet man dieser Kritik oder diesem Argument am besten?
Indem man das, was beispielsweise Papst Franziskus getan hat, immer wieder an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erinnert. Ja, zur Not den Menschen mal ein Evangelium schenkt oder die Bibel schenkt und einlädt, mal die Bibel zu lesen und sie nicht nur in die Kamera zu halten. Ja, Jesu Appelle sind eindeutig. Ja, die biblische Botschaft ist eine Botschaft der Befreiung von Not und Leid im Kleinen, innerweltlichen. Da sollen wir tun, was wir können. Aber natürlich auch ganz eschatologisch von Leid und Tod ganz am Ende.
Schauen wir mal noch ein bisschen auf die Kirche. Dass die AfD zu so einer starken Partei in Ostdeutschland geworden ist, geht zeitlich so ein bisschen einher mit der Tatsache, dass in der katholischen Kirche die Finanzen knapper werden, ne? Weniger Kirchensteuereinnahmen, weniger Unterstützungszahlen, gerade in Ostdeutschland aus den westdeutschen Diözesen. Und nun auch noch diese lauten Forderungen, dass man an bestimmte Zahlungen rangeht, an staatliche Unterstützung, an Fördergelder, an Kirchensteuereinzug. Worauf kommt es denn Ihrer Meinung nach jetzt aus kirchlicher Perspektive an, damit es auch weiterhin Kirche geben kann? Also so zum einen gemeindliches, kirchliches Leben, aber auch Kirche im Sozialstaat und Kirche als Teil der Gesellschaft in Sachsen-Anhalt.
Also zuallererst kann die Kirche, und das unterscheidet uns ja von allen anderen weltlichen Organisationen, wir können auf unseren Gründer bauen und daran erinnern, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Also der Herr wird uns auch schon, wird uns schon nicht verlassen. Aber rein innerweltlich, rein materialistischer, glaube ich, ich hatte die sieben Geister erwähnt, wir können uns auch so ein bisschen an die Musketiere erinnern, einer für alle, alle für ein. Das kann natürlich schon sein, dass dieses Prinzip nach dem 6. September noch mal mit einer ganz besonderen Dringlichkeit innerkirchlich berücksichtigt werden müsste.
Haben Sie den Eindruck, es ist in der gesamten Kirche in Deutschland schon angekommen, wie krass das gerade in Sachsen-Anhalt zwischen Kirche und manchen politischen Playern ist und wie schwierig das für Sie ist?
Ich erlaube mir bei der Frage zuerst die AfD immer zu nennen, wie krass es zwischen AfD und Kirche ist, denn ich weiß, es ist ein ganz, ganz kindisches Argument, aber die haben nun mal angefangen. Ja? Und die Kirchenfeindschaft, die antikirchlichen Positionen der AfD in Sachsen-Anhalt dringen mehr und mehr auch wirklich in westdeutsche Köpfe, kirchliche Köpfe hinein. Ja, doch, diese Entwicklung ist da.
Jetzt mal bisschen vorgespult und wir gehen mal auf den 7., 8., 9. September 2026 und wir haben Wahlergebnisse, zu denen Sie sich verhalten müssen und die gingen, ich sag's mal ganz vorsichtig, zugunsten der AfD ganz gut aus. Wird Ihre Strategie die gleiche bleiben wie bisher, was den Umgang betrifft, oder gibt's so eine Art Szenario, wie sich katholische Kirche verhält, wenn es denn wirklich so eintritt, wie manche vermuten, prognostizieren oder befürchten?
Also Sie können davon ausgehen, dass nicht nur ich, sondern auch verschiedenste katholische Ebenen miteinander im Gespräch sind und einerseits natürlich schauen, wie und was können wir tun bis zum 6. September, 17.59 und 59 Sekunden. Da verweise ich nur auf unsere katholische Initiative Bewusst Wählen. Aber auch darüber hinaus machen wir uns natürlich auch schon Gedanken, könnte es überhaupt, wie soll, wie darf es, wie wird es nach dem 6. September 18:01 weitergehen? Da machen wir uns Gedanken drüber.
Ich würde gern mit einem hoffnungsvollen Blick das Gespräch beenden. Tatsächlich gibt es bei uns das Sachsensofa bei der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Und da sind wir immer auf der Suche nach Hoffnungsmachern bei uns im Land, die uns also quasi auch bei den großen, wichtigen und ja oft sehr ernsten und oft auch dramatischen Fragen irgendwie Hoffnung machen und Hoffnung geben. Haben Sie vielleicht, Sie haben es gerade schon sowas angedeutet, gibt es vielleicht noch eine andere Initiative oder ein Best-Practice-Beispiel oder irgendeine Beobachtung aus dem kirchlichen, katholischen, ökumenischen Leben in Sachsen-Anhalt, die Ihnen Hoffnung gibt, gerade bei den gegenwärtigen Herausforderungen in Ihrem Bundesland?
Hoffnung, mich als Mitarbeiter der katholischen Kirche danach zu fragen, auch wenn ich für die Politik, so ein bisschen für Landespolitik zuständig bin, wir befinden uns unmittelbar noch im Osterfestkreis. Ich gestehe, die fast ein Dutzend Taufen und Firmungen in St. Sebastian, der Kathedrale St. Sebastian zur Osternacht, da bin ich noch sehr hoffnungserfüllt von der Osterbotschaft, der Osternacht, den Ostergottesdiensten und von einer überraschend hohen Zahl an Taufbewerbern und Firmlingen.
Herr Dr. Bethke, herzlichen Dank für dieses Gespräch, für diese Auskünfte und alles Gute für Ihre Arbeit.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Herr Dr. Bethke hat gerade von der Initiative Bewusst Wählen gesprochen. Wenn euch die interessiert, den Link dorthin, den packen wir euch natürlich in die Shownotes, also in den Begleittext zu diesem Podcast, wo ihr ohnehin immer ganz viele interessante Links zu dem Thema unseres jeweiligen Podcasts findet. Und natürlich seid ihr jetzt gefragt, wie blickt ihr auf die bevorstehende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt? Wo stimmt ihr der Analyse unseres Gastes zu? Wo regt sich vielleicht bei euch Widerspruch? Schreibt uns gerne. Am besten unter lebendig-akademisch.de, das ist die Website der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, oder kommentiert einfach bei Instagram oder bei Facebook. Die eingangs erwähnte Dissertation von Matthias Bethke rund um die Religionspolitik in Sachsen-Anhalt haben wir euch natürlich ebenfalls verlinkt in den Shownotes. Genau wie eine Playlist mit Podcast-Folgen, die sich mit Wahlkämpfen der letzten Jahre und dem Verhältnis von Kirche und Rechtspopulismus auseinandersetzen. Und wie immer gilt, abonniert uns gerne. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts und empfehlt uns unbedingt weiter an Bekannte, an Familienmitglieder, an andere, die vielleicht auch sich für diese Themen interessieren könnten, die wir hier so im Podcast für euch verhandeln. Vielen Dank für euren Support. An der heutigen Folge haben mitgearbeitet Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.